Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Vielleicht haben Sie in den vergangenen Tagen ja auch diese Grafik gesehen, die durch die Medien ging. Die Dachregion, also Deutschland, Österreich und die Schweiz, haben die höchste Rate an Ungeimpften in ganz Westeuropa. Darüber, ob diese deutsche Impfskepsis womöglich auch etwas damit zu tun hat, dass bestimmte esoterische und alternative Strömungen im deutschsprachigen Raum besonders verbreitet sind, spreche ich jetzt mit dem evangelischen Theologen und Religionswissenschaftler Andreas Grünschloss. Schönen guten Tag.
Einen schönen guten Tag. Grüß Sie.
Herr Grünschloss, wir Deutschen reden ja gerne von Deutschland als dem Land der Dichter und Denker. Kann es eigentlich sein, dass genau das Gegenteil wahr ist, dass wir vielleicht sogar einen besonderen Hang zu Irrationalität und Wissenschaftsskepsis haben? Immerhin sind ja große esoterische Strömungen wie die Anthroposophie oder auch die Homöopathie in Deutschland entstanden und bis heute sehr weit verbreitet.
Naja, schon wenn man jetzt so, das klingt ja bei Ihnen an, so ein bisschen so aufklärungsspezifisch für Zentraleuropa denkt, dann sind natürlich auch im Umfeld der Aufklärung oder man kann ja nicht mal sagen im Umfeld, sondern im Kontext, im unmittelbaren Kontext der Aufklärung sind ja auch diese Strömungen Spiritismus, Okkultismus, Mesmerismus, also diese, wenn Sie so wollen, modernen esoterischen Strömungen ja auch entstanden. Die sind ja nicht antimodern, sondern sind geradezu ein Kind der Moderne. Es ging da im Programm eigentlich darum, übernatürliche Phänomene erklärbar, sogar womöglich durch Fotografie, durch Tonbandaufnahmen beweisbar zu machen. Also die Idee einer geradezu wissenschaftlich beweisbaren Offenbarung, einer wissenschaftlich beweisbaren Form, das Übersinnliche, das Übernatürliche irgendwie auf Zelluloid oder auf Tonband zu bannen. Also deswegen würde ich da nicht so einen Gegensatz konstruieren. Das wäre so mein erster Antwortversuch in diese Richtung.
Wenn ich Sie richtig verstehe, würde das bedeuten, dass sozusagen der Spiritismus oder auch ja, bestimmte esoterische Strömungen eigentlich versucht haben, sozusagen die Welt der Religion, das Übersinnliche mit naturwissenschaftlichen Mitteln erfahrbar und beweisbar zu machen?
Ganz genau. Es ist auch programmatisch abzulesen an den Titeln, die, sagen wir, so Standardwerke, sagen wir, der esoterischen, der theosophischen Weltanschauung sind. Die Madame Helena Petrovna Blavatsky, gewissermaßen so die Stammmutter der modernen Esoterik, hat ihr zentrales Hauptwerk untertitelt Wissenschaft und Religion. Und dieses Motiv, wissenschaftliche Perspektivität und spirituell-religiöse oder anders ausgedrückt Technik und Religion irgendwie zusammenzudenken, wieder zusammenzubringen, eine Einheit der Wirklichkeit zu sehen, das ist ein durchgängiges Motiv auch in heutigen esoterischen Bewegungen geblieben. Da brauchen Sie nur auf eine Esoterikmesse gehen, dann sehen Sie Computerhoroskope, computergestützte Aura-Fotografie und ähnliches mehr, wo also gerade ein ganz enger Verbund zwischen Technik, Religion oder eben, wenn Sie so wollen, Spiritualität und wissenschaftlichem Weltbild irgendwie hergestellt werden kann. Und in den Predigten oder Ansprachen von solchen Leuten taucht es natürlich dann auch wieder so auf. Dann wird nicht einfach von Lichtfunken gesprochen, sondern von Photonen des Lichts, die den Körper durchdrungen. Man versucht gerade durch eine wissenschaftsaffine Sprache, sich weltbildhaft an das wissenschaftliche Weltbild anzudocken und diese spirituelle Welt sich damit kompatibel zu machen oder erscheinen zu lassen.
Da würde ich sehr gerne gleich noch mal kurz drauf zu sprechen kommen. Ich würde aber vorher gerne noch einen Moment bleiben bei dem auch teilweise sehr spezifischen Krankheitsverständnis, das es in manchen esoterischen Bewegungen gibt. Also ja, noch mal kurz zurückzukommen zu der Waldorf-Schulbewegung oder der Anthroposophie. Da schilderte zum Beispiel Anfang dieser Woche ein Autor im Spiegel, der selbst Schüler an einer Waldorfschule war, wie er als damals 9- oder 10-Klässler eben an einer Trauerfeier für einen verstorbenen Jungen teilnahm, einen Mitschüler, der offenbar an den Folgen einer schweren Grippe gestorben war. Wohl deshalb, weil die Eltern ihn nicht ausreichend medikamentös behandeln lassen wollten. Und das Interessante ist, er erzählt dann eben, wie einer der Lehrer dann bei dieser Trauerfeier auch sagt, naja, der Junge hat ja auch kurz vor seinem Tod noch im Schulunterricht nachgerechnet, wie lange er eigentlich schon lebt. Also er hat sozusagen die Tage gezählt seines eigenen Lebens. Und das wurde dann im Nachhinein als eine Art Zeichen gedeutet. Das Kind wusste ja schon, dass es sterben wird. Das stand sozusagen irgendwie an. Also anders gesagt, man deutet den Tod als vorherbestimmt um, sagt vielleicht sogar in manchen Ausprägungen, wer krank wird oder stirbt, der ist eigentlich auch bereit zu gehen. Sehen wir solche Deutungsversuche von Krankheit, so einen Umgang mit Krankheit auch in anderen esoterischen Strömungen?
Ja, das findet sich sehr häufig. Es ist ja dadurch, dass häufig ein Krankheitsbild hier propagiert wird, das damit zusammenhängt, dass in dem Gesamtsystem von Körper und Geist, aber vor allem eben auch auf der geistigen Dimension eine Unstimmigkeit in der Person herrscht. Dass hier, wenn da nicht interveniert wird mit letztlich geistigen Interventionsstrategien, der Körper dann zu Tode kommen wird. Also das, was Sie gerade gesagt haben, so lapidar zu sagen, aber eben auch bereit zu gehen, ist ja eben eine Aussage, die Sie häufig finden, gerade im Kontext auch der Corona-Pandemie, von Aussagen von EsoterikerInnen. Man kann hier fast den weiblichen Plural bilden. Es sind sehr häufig weibliche Akteure, die etwa hier in YouTube-Videos oder Channelings auftreten und hier eben tatsächlich so ein Krankheitsverständnis propagieren, das entweder im Sinne der eigenen, Selbstverschuldung durch mangelnde geistige Hygiene oder eben gar durch karmische Schuld, Krankheit sich etabliert. Und dann kann man natürlich sagen, in dem Moment, du wirst, was du bist, und das, was in dir angelegt ist, kommt jetzt eben zum Ausdruck. Und wer innerlich eben sozusagen todesverfallen in seiner inneren Struktur ist, der ist dann eben auch bereit oder muss dann eben jetzt auch gehen. Und das ist ein ganz normaler Vorgang. Das hat natürlich so eine gewisse Kaltschnäuzigkeit zur Folge, dass den betroffenen Menschen auch noch die Schuld an der eigenen Erkrankung untergeschoben ist. Das ist so aus der Zuwendungsperspektive natürlich ein sehr problematischer Gestus.
Es gibt auch Forscher, die sogar ein Phänomen beschrieben haben, das sie als spirituelle Arroganz bezeichnen. Dazu gab es im letzten Jahr einen größeren Aufsatz. Also mal ganz grob schlechtig zusammengefasst, dass man sozusagen das Gefühl hat, ich bin Teil einer irgendwie überlegenen Gruppierung. Ich habe Zugang vielleicht auch zu einem besonderen Wissen, vielleicht sogar zu besonderen Schutzritualen, die mich eben wappnen in dieser Pandemie. Nur ist das ja etwas, das sich wahrscheinlich für viele religiöse Gruppierungen konstatieren lässt. Muss man da nicht fast sagen, dass die Zugehörigkeit zu einer bestimmten religiösen Gruppe Menschen vielleicht auch grundsätzlich anfälliger macht, diese Krise nicht zu ernst zu nehmen?
Ja und nein. Also es gibt beides. Wir haben ja, gerade weil Sie sagen, auch in einer religionsvergleichenden Perspektive, haben Sie zunächst mal recht, dadurch, dass ja VertreterInnen eines religiösen oder, wenn Sie so eher frei flottieren, so einen spirituellen, esoterischen Weltbilds, die sehen ja neben der vorfindlichen materiellen Welt nochmal tiefergehende Dimensionen in diesem Universum. Und sagen, auch das, was wir so als materielle Oberfläche wahrnehmen, ist ja nur Teil der Geschichte. Das ist natürlich eine Vorstellung, die sie in ganz vielen religiösen Traditionen haben, dass die Welt nochmal in Gott gegründet ist oder monistisch in einem göttlichen Prinzip oder einem Urgrund, Dao oder was auch immer, gründet. Und von daher die Durchlässigkeit zu dieser eigentlich wahren Ebene ein wichtiges Instrument ist und dann auch für die Interventionsstrategien bei Krankheiten, Krankheitsbekämpfung eine wichtige Rolle spielen kann. Nämlich, dass man dann eben sagt, ich muss mich eigentlich nur meditativ impfen oder meditativ so meine Resilienz stärken, meine spirituelle, und dann kann mir natürlich so ein albernes materielles Virus auch gar nichts mehr anhaben. Das finden sie in, strenggläubig christlichen Traditionen genauso wie unter fanatischen Muslimen. Das ist sozusagen weit verbreitet. Das finden sie auch bei Buddhistinnen und Buddhisten hier und da, obwohl im Buddhismus erstaunlicherweise ja gar keine Leugnung der Pandemie zu beobachten ist, sondern durchgängig eigentlich Schutzmaßnahmen befürwortet und durchgeführt werden. Aber auch da gibt es hier und da Forschung, dass man eigentlich meditative Praxis ist eigentlich das Hauptschutzschild. Und dann kann uns ein Virus auch das nicht mehr anhaben. Also insofern, in der Tat stimme ich Ihnen zu, esoterische oder auch traditionell religiöse Perspektiven können sagen, ich sage es mal so mit der christlichen Terminologie, Glaube ist das Hauptschutzschild. Und da haben sie auch entsprechend jetzt ja auch Publikationen in der Corona-Pandemie von, ich nenne es mal evangelikalen oder fundamentalistischen Christinnen und Christen, die genau das sagen, wir müssen die Corona-Maßnahmen abnehmen. Das ist äußerliches Gedöns. Wer wirklich fest im Glauben gegründet ist, dem kann das gar nichts anhaben. Mhm. Und so haben sich auch manche Kirchengemeinden, eben nicht von den Großkirchen, sondern solche kleinen Gemeinschaften, kleine Gruppierungen in ihrer Lokalkirche, eben trotz Corona-Maßnahmen getroffen und wurden dann Multispreader-Events, die entsprechend dann natürlich auch zur Rechenschaft gezogen wurden.
Jetzt haben wir natürlich sehr viel über problematische, spirituelle oder religiöse Deutungsmuster dieser Krise gesprochen. Mich würde aber auch interessieren, gibt es denn aus Ihrer Sicht auch einen konstruktiven Umgang religiöser Akteure mit dieser Krise und kann Religion oder religiöse Institutionen da auch sozusagen eine Hilfestellung leisten?
Natürlich. Wir können ja anfangen bei dem Thema, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, mit was etwa von buddhistischer Seite oder auch von manchen Esoterikern ja propagiert wird, Meditation als resilienzstärkende Praxis. Das ist ja durchaus nicht von der Hand zu weisen. Ich meine, wir haben ja sogar in therapeutischen Zusammenhängen die Rezeption von buddhistischer Achtsamkeitsmeditation zur Stressreduktion. Ist ja jetzt seit 2 Jahrzehnten auch schon gut etabliert, dass man sich damit beschäftigt, Elemente meditativer Praktiken zur Stressbewältigung zu integrieren in das therapeutische Programm. Und so kann ja in der Tat, das war ja auch die primäre Sache, die auch von den hier in Deutschland, von den etablierten Großkirchen angesprochen wurde, zu sagen, nehmt diese verordnete Zwangspause auch als Gelegenheit, mal gewissermaßen so die Spucke aus der Trompete laufen zu lassen, mal innezuhalten und mal sich zu fragen, was trägt mich eigentlich? Wohin will ich eigentlich? Wie ist mein Leben eigentlich aufgestellt? Und neu vielleicht auch im Gottvertrauen sich zu gründen. Und das trägt dann natürlich auch, Religiosität ist ja auch in psychologischen Untersuchungen längst nachgewiesen, kann zur Resilienzstärkung beitragen. Glaube, Gebet, Meditation sind spirituelle Techniken, die zumindest innerpsychisch auch für den Menschen eine kräftigende Funktion haben können. Das ist überhaupt nicht von der Hand zu weisen.
Also wir haben es gehört, die Religion und religiöse Institutionen, die können eine ganz unterschiedliche Rolle und Funktion einnehmen bei der Bewältigung dieser Krise, von der Beschwörung von Feindbildern bis hin zu eben Resilienzstärkung und Unterstützung und Zuvertrauen zu vermitteln. Ganz herzlichen Dank, Andreas Grünschloss war das, evangelischer Theologe und Religionswissenschaftler an der Universität Göttingen.
Ja, ich danke Ihnen auch vielmals. Alles Gute.